Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft. Und Heinz, ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Ja, gleichfalls. Ich bin ja zwischen unseren Podcasts immer damit beschäftigt, mir zu überlegen, und du, glaube ich, auch, was könnte denn unser nächstes Thema sein? Und ich habe dann manchmal die Befürchtung, uns wird nichts mehr einfallen, aber irgendwie fiel diesmal dir noch was ein, was wir, glaube ich, in der Tiefe noch nicht bearbeitet hatten.
Und, ja, genau. Also du hast ja, also man muss dazu sagen, wir haben ja den Podcast schon seit 5 Jahren. Wir gehen natürlich mit den Folgen nicht jede Woche online, aber immer wieder. Und du hattest diese Befürchtung schon im ersten Jahr, dass wir, dass uns irgendwann die Themen ausgehen. Und ja, bisher ist das noch nicht passiert, auch dank vieler Themen, die uns manchmal auch Zuhörerinnen und Zuhörer schicken oder auch mal so im Gespräch mit jemandem entstehen. Und wir haben aber auch eine kleine Sammlung, wo wir immer mal wieder Themen reinschreiben, die uns mal eingefallen sind. Und so ist das heutige Thema entstanden. Und zwar hast du eigentlich mal den Vorschlag gemacht, lass uns mal über das Wertequadrat reden. Und ja, das haben wir heute mitgebracht und würden mit diesem Thema einsteigen, weil ich glaube, und das schon mal zuvor, dass uns das Wertequadrat hilft, ja, persönlich zu reflektieren, aber auch durchaus natürlich im Job mit Teams einsetzbar ist. Aber da müssen wir erstmal wahrscheinlich reingehen, was ist das Wertequadrat und wie, wie funktioniert die Grundidee dahinter?
Ja, ja, wir haben ja diese wunderbaren Formulierungen dem Herrn Schulz von Thun zu verdanken, der das Wertequadrat einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Und er zitiert da auch den Philosophen Hellwig, der das 30 Jahre vorher schon mal veröffentlicht hat. Und der wiederum bezieht sich auf Aristoteles, weil eigentlich ist das Wertequadrat ein Teil der aristotelischen Philosophie. Und ich habe mir nochmal überlegt, weil sich so Quadrate im auditiven Raum schwer malen lassen, mal einen anderen Zugang zu suchen, und zwar den aristotelischen. Und Aristoteles hinterfragt die Verallgemeinerungen oder Übertreibungen, die wir im Denken und manchmal auch im Kommunizieren manchmal benutzen. Also Übergeneralisierungen, immer, alles, jeder, nie und so weiter. Und das Wertequadrat beschäftigt sich genau mit dieser Frage, indem es dann eben in 4 Feldern aufmalt, welche negativen Konsequenzen Übertreibungen haben können. Weil ich dann nicht mehr das Schillernde, das Bunte, das alles, was dazwischen ist, sehe. Um mal gleich ein Beispiel zu bringen, man weiß, dass in konfliktären Situationen die Verallgemeinerungen zunehmen. Also die anderen sind dann nur noch die Bösen und wir sind nur noch die Braven. Und alles, wo die feindliche Partei sich anders verhält, interpretieren wir dann als hinterhältige Verstellung dieser, jetzt sind sie dann ganz intrigant, weil sie jetzt so tun, als wären sie freundlich, aber eigentlich sind sie doch unsere Feinde. Also so, um mal einen ersten Aufschlag zu machen, laufen Verallgemeinerungen im Kopf und im Denken.
Ja, das kennt man ja auch so aus dem Leben, privat, aber auch beruflich. Die Paartherapie beruft sich ja auch darauf, wenn es so Sachen gibt, du bist immer faul oder nie bist du zuverlässig, dass das keine gute Kommunikation ist oder beziehungsweise nicht so viel versprechen. Und auch da, genau, hast du dieses Beispiel gerade sozusagen aus dem Konfliktären benutzt. Und jetzt vielleicht, um das Ganze weiter zu verstehen, also bei dem Wertequadrat geht es ja um, also man würde jetzt erstmal an Werte denken. Es sind aber vielleicht Dinge, die uns ausmachen. Oder wie würdest du das beschreiben? Also, dass wir so ein bisschen tiefer reingehen, was das Wertequadrat eigentlich so ausmacht in den einzelnen Feldern.
Ja, also in zwei Feldern stehen Übertreibungen drin. Also wenn man jetzt sich wirklich mal so ein Quadrat vorstellt, dann würden die unteren zwei Kästchen die Generalisierungen oder Übergeneralisierungen enthalten. Und warum zwei? Weil wir da oft mit Widersprüchen handeln, so wie eben im Konflikt, also die Guten und die Bösen. Und ich nehme mal das uralte aristotelische Beispiel, weil Schulz von Thun das auch nochmal zitiert. Also wenn man jetzt mal Geiz nimmt, also Geiz ist eine Übertreibung von irgendetwas. Und das wäre jetzt zum Beispiel das linke untere Kästchen. Also da würde die Generalisierung, die Übertreibung drin stehen. Und im rechten unteren Kästchen würde dann die Übertreibung des Gegenteils stehen. Also meinetwegen Verschwendungssucht. Also hätten wir jetzt schon zwei Übertreibungen, die gegeneinander aufgestellt sind, die in einer unauflösbaren dialektischen Spannung stehen. Weil man kann nicht gleichzeitig geizig und verschwendungssüchtig sein. So. Das heißt, dass jede dieser Generalisierungen eben oft auch einen Antagonisten hat. Und ich mache jetzt mal einen Exkurs in die Neurophysiologie. Wir wissen ja, dass unser Gehirn wahnsinnig viel Energie zieht. Also der Grundumsatz, den wir haben, schießt zu einem hohen Prozentsatz ins Gehirn und das Gehirn selbst versucht, möglichst ökonomisch zu arbeiten. Und Kahnemann hat ja durch die Metapher schnelles und langsames Denken, was übrigens keine Gehirnregionen sind, also wir haben keine zum schnell oder zum langsamen Denken, sondern es sind Prozesse, die im Gehirn ablaufen, hat er ja nochmal gezeigt, dass dieses schnelle Denken schnell zum Urteil kommen, einfach zum Urteil kommen, generalisiert zum Urteil kommen, würde ich heute sagen, eben ein sehr energiesparender Prozess ist. Das heißt, unser ganzes Wahrnehmungssystem ist auf Generalisierung und Vereinfachung und Überhöhung angelegt. So, das ist die Falle, die aber dann himmelweit aufsteht, wenn wir uns kommunikativ, kreativ austauschen wollen. So, und dann sagen wir halt, ja, du geiziger Typ, und unsere Gesprächspartnerin sagt, und du verschwendungssüchtiges Monster. So, und dann haben wir die Vereinfachung, die Welt ist schwarz und weiß. Und wir haben, so wie der Konfliktmanager Glasl das ausdrückt, eine monovalente Weltsicht. Also es gibt nur einen Wert, gut oder schlecht. Ende, Ausschluss. Und was ich eben sagen will, das ist leider eben auch gehirnphysiologisch naheliegend, dass wir in diese Falle tappen.
Und wenn wir das Quadrat vervollständigen, also dem Geiz und der Verschwendungssucht, stehen ja noch zwei Felder gegenüber. Also sozusagen, es sind noch im oberen Bereich zwei Felder angesiedelt. Was würde dann da stehen?
So, und jetzt fängt genau der Prozess an, wo unser Gehirn plötzlich Energie braucht. Also bei Geiz und Verschwendungssucht geht's noch ziemlich schnell und das können wir uns vorwerfen, Ende, aus, Schluss. Aber jetzt müssen wir nachdenken. Also, und warum heißt das Ding eigentlich auch Wertequadrat? Weil wir können ja nicht sagen, dass Geiz oder Verschwendungssucht jetzt Werte sind, denen nachzueifern es sich lohnen würde. Also ist die Frage, was könnte denn, und ich glaube, das ist ein Ausdruck von Schulz von Thun, was könnte denn das positive Geschwisterchen von Geiz sein? Also, was ist denn eigentlich dran am Geiz? Und in dem Moment, wo ich dir jetzt die Frage stelle oder auch unseren Zuhörenden die Frage stelle, merkt ihr ja, dass das Gehirn denken muss. Also es fällt uns nicht gleich ein.
Ja, es fällt uns nicht gleich ein. Also was mir jetzt durch den Kopf geht, ist Großzügigkeit. Ne? Also Geiz ist
Großzügigkeit.
Eine Großzügigkeit. Ja,
ja, Großzügigkeit. Also das wäre schon mal eine Idee. Für mich ist Großzügigkeit gefühlt eher auf der Verschwendungsseite, mögliche positive Geschwisterchen. So, also weil es ja da um was geben geht. Und bei Geiz, also da gibt es auch jetzt keine richtige Lösung. Da muss man halt nachdenken, was es denn sein könnte. Und vielleicht ist es sowas wie, ja, gutes Haushalten oder Sparsamkeit oder irgend sowas.
Das wäre die Pointe.
Und das, genau. Und das heißt, das Wertequadrat heißt deswegen Wertequadrat, weil wir von der Übergeneralisierung zum möglichen Wert, der dahinter steckt, vorschreiten. Was eben anstrengend ist. Es geht nicht gleich. So. Und das ist das, was im Konfliktfall verloren geht. Also wenn zwei Parteien sich streiten, dann suchen sie nicht mehr nach den Werten, die möglicherweise hinter den Verhaltensweisen der anderen stecken. Im sozialen Leben sind es oft positive Intentionen. Also hinter jedem schlechten Verhalten kann auch eine positive Intention stecken. Aber das kostet Denkkraft und emotionale Energie. Da schauen wir dann im Konflikt gar nicht mehr hin, sondern wir sagen, es ist einfacher zu sagen, das ist halt ein Dödel und fertig. Mhm. So.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob deine Frage damit beantwortet. Also deswegen führt ja diese anstrengenden Gedanken, die führen ja eigentlich zu dem hin, was wir Werte nennen.
Ja, also mir gehen gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf und gerade dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hilft uns ja auch bei Ambiguität, ja, also und ne, also uns da auch zu fokussieren, so ist das einfach und wir haben nicht dieses Ungewisse, wo wir jetzt mehr nachdenken müssen, ne, also wo wir zum langsameren Denken übergehen. Und was ich gerade auch nochmal überlege, wie man das denn gut nutzen kann, dieses Wertequadrat. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, ja, auch mit den Beispielen, die wir haben, dann kann man das ja dafür nutzen, um sich selbst zu reflektieren. Also wie agiere ich eigentlich oder wie denke ich eigentlich? Oder auch sozusagen auf Teams zu übertragen, auf die Kommunikation zu übertragen. Wie ist da so deine Erfahrung, um das gut nutzen zu können?
Eine super gute Frage. Leider fällt mir eher ein, wie man es schlecht nutzen kann, zunächst mal.
Ja.
Also, weil wenn wir den Populisten aufs Maul schauen, dann sind die ja schon super genial, weil sie die Trägheit des Gehirns, die Faulheit des Gehirns ausnutzen und uns möglichst einfache Weltbilder liefern. Möglichst einfach. Und leider ist das Gehirn physiologisch super anschlussfähig an unsere neurophysiologische Ausstattung. Mhm. Das heißt, die spielen genau damit, dass sie uns eine einfache Welt verkaufen mit einfachen Lösungen.
So. Und ich glaube, uns ist das dann gar nicht bewusst, weil sobald wir diese Bilder in unserem Gehirn haben, so drücke ich das jetzt aus, haben wir dann gleich die darauf folgenden Emotionen, die wir ja gar nicht so bewusst steuern. Ne? Also das ist ja der Effekt, der dadurch entsteht.
Ja, das ist der Effekt, der dadurch entsteht. Und Alist von Schlippe, einer der großen Konflikttheoretiker, sagt eben, dass für Konflikte immer auch die Dämonisierung des anderen ein Effekt ist, der Konflikte überhaupt erst möglich macht. Also, weil wenn Menschen sich grausam behandeln gegenseitig, dann geht es eigentlich nur im Extremfall, wenn ich den anderen schon entmenschlicht habe. Also der ist dann kein Mensch mehr. So, und dann darf ich ja alles mit dem machen. Also um mal das Extrem aufzuzeigen, in das uns Generalisierungen führen können und den Pfad aufzuzeigen, auf dem wir verführbar sind. Und in der Praxis, also wir heißen ja nicht Chancen der Depression, sondern wir heißen ja Chancen der Zuversicht, stecken da natürlich auch Chancen drin, nämlich beispielsweise, indem wir anstatt nur Verhaltensweisen zu verdammen, uns oder unsere Konfliktpartner mal fragen, was ist denn die Intention hinter der Verhaltensweise? Also jedes schlechte Verhalten, hat mal einer meiner Lehrer gesagt, hat möglicherweise eine positive Intention, eine positive Absicht.
Würdest du ein konkretes Beispiel machen? Also
ganz schnell jetzt aus der Hüfte geschossen, vielleicht bin ich jetzt zu schnell, aber wenn wir heranwachsende Kinder haben und keine Ahnung, du arbeitest gerade und dein Kind schmeißt dir den Bücherstapel vom Schreibtisch, dann hast du ein Verhalten, was dir auf keinen Fall gefällt. sowohl auch erzieherisch, pädagogisch einschreiten musst. Aber die Frage ist schon sehr wichtig, was will mein Kind mir jetzt mitteilen? Was ist da eigentlich die Botschaft dahinter? Mhm. Und so arbeiten wir ja auch im Konfliktmanagement. Mhm.
Also um das sozusagen auf das Berufsumfeld zu übertragen, du hast jetzt einen Mitarbeiter, der blockiert und also da mal zu hinterfragen, was führt zu dem Verhalten, dass da eine Blockade entsteht oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht mitmachen möchte oder so ein anderes Verhalten. Also das wäre sozusagen das Hinterfragen.
Ja. Ja. Ich habe aber noch eine ganz andere Idee. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt zu schnell bin. Julia, du musst mich da ein bisschen steuern, weil deine Fragen bringen mich immer so zurück auf die, auf das eigene anstrengende Denken.
Nee, ich fand das gerade so mächtig, irgendwie nochmal drüber nachzudenken, dass hinter dem Verhalten nochmal etwas steht, weil, ich das schon mal, ja, in einer anderen Form haben wir auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass es sozusagen hinter dem offensichtlichen Verhalten nochmal etwas anderes dahinter ist. Und erst dann hat man das volle Bild, wenn man eigentlich schafft, dahinter zu kommen. Ne? Und auch dieses, die Halt, also wie wichtig die Haltung da auch ist, sozusagen sich nicht auf dieses schnelle Denken und Generalisieren da reinzurutschen. Also so nenne ich das und zu sagen, ach, du Blödmann, oder warum machst du da nicht mit, sondern sozusagen sich selbst auch da mit der inneren Haltung in eine positive Richtung zu leiten und so erstmal von einer wohlwollenden Absicht auszugehen und zu sagen, was steht denn eigentlich dahinter? Aber jetzt habe ich deinen Gedanken unterbrochen mit meinem Gedanken. Also was ging dir gerade?
Kommunikation heißt ja auch, dass wir unsere Gedanken unterbrechen dürfen und dann eben Neues entsteht. Ja. Also was mir zu deinen Gedanken einfällt, ist, ich kenne durch meine lange Coaching-Praxis viele oder einige sehr autoritäre Vorgesetzte, männlich wie weiblich, unter denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leiden. Mhm. Also wenn du da zuschaust, denkst du, nee, also das muss jetzt wirklich nicht sein. Und wenn ich mit denen arbeite, dann sehe ich häufig die innere Not, die dahinter steht.
Also hinter der Autorität, ne? Hinter diesem Verhalten.
Hinter dem autoritären Verhalten steckt von Unsicherheit bis Leistungswillen, bis zur Angst, nicht akzeptiert zu werden, bis zu dem Motiv, dem Chef, der drüber sitzt, zeigen zu müssen oder zu wollen, was man alles drauf hat. Und sehr häufig habe ich da nach längeren Coaching-Episoden auch die ganz große innere Unsicherheit angetroffen, die sich dann nach außen hin in dieser Vereindeutigung des Verhaltens äußert, weil diese Leute machen sich dann nach außen hin einfacher, weil es innen eh schon so kompliziert ist. Also es gibt viele, viele solche Dinge, die man dann auch in Teams, wenn es das Vertrauen hergibt und wenn man es mal schafft, da sehr persönlich zu werden, dann entsteht da oft sehr viel Kooperation und Verständnis, selbst für jemanden, den man vorher noch für einen Diktator gehalten hätte.
Ja, und was ich gerade so interessant finde, und das möchte ich nochmal herausholen, was du gerade gesagt hast, dass das schnelle Denken nicht nur nach außen funktioniert, sondern auch nach innen, ja. Also das finde ich gerade so interessant, dass wir uns auch nach innen sozusagen zum schnellen Denken verleitet fühlen, weil es das natürlich auch einfacher macht, dann bestimmte Dinge wie die innere Unsicherheit nicht zu sehen oder auch nicht uns davon ablenkt, ne? Ja.
Und das war vorhin mein zweiter Gedanke, den hast du jetzt genau nochmal aufgegriffen. Also wenn wir so Sätze sagen wie, ich kann doch meiner Chefin nicht unverblümt die Meinung sagen, also da schmeißt sie mich gleich raus. So, dann wäre nach diesem Podcast meine Bitte an alle, die zuhören, die Verallgemeinerung in diesem Satz zu entlarven. Also ich kann doch meiner Chefin nicht alles unverblümt sagen, sind mehrere Verallgemeinerungen drin. So. Und was diese Generalisierung bewirkt, ist, dass ich nichts tue. Also ich werde nicht aktiv, weil ich mir Handlungsalternativen von vornherein durch die Generalisierung disqualifiziert habe. Also kann man ja nicht machen. So. Und eine ganz berühmte Coaching-Frage, die in vielen Coaching-Büchern auftaucht und die ich, glaube ich, auch schon mal zitiert habe, heißt: Was würden Sie denn tun, wenn Sie keine Angst hätten? Mhm. Ja, da würde ich meiner Chefin dann schon mal sagen, und dann kann man mal sammeln. Also ich mache das manchmal im Coaching ganz konkret. Ja, was würdest du denn da alles sagen? Mhm. Und dann wird vielleicht mal ein ganzes Flipchart voll, das kann schon sein. Und dann kommt eben die anstrengendere oder die differenzierendere Frage, was davon ist vielleicht doch kommunikabel, damit wir aus der Verallgemeinerung rauskommen. Und wenn wir was gefunden haben, in welcher Art und Weise könntest du das so kommunizieren, dass es für dich nicht zur großen Selbstgefährdung wirkt? Das ist ja ein sehr legitimer Gedanke. Also ich muss mich ja im Unternehmenskontext und auch sonst wo nicht selbst gefährden. Mhm. So. Und dann hast du aber plötzlich den Verhaltensspielraum erweitert. Mhm. Dann sagt mein Coaching-Klient: Ach so, ja. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den könnte ich schon sagen. Mhm. Und dann probieren wir aus, wie das gehen könnte. Und wenn wir uns so zum Opfer der eigenen Verallgemeinerungen machen, dann haben wir uns eigentlich selber entmündigt. Das heißt, wir beschneiden selbst Handlungsmöglichkeiten, die wir eigentlich hätten, wenn wir länger und angestrengter darüber nachdenken würden.
Und sag mir mal, wie das mit in deiner Erfahrung ist. Aber so wie mein Gefühl mir das sagt, diese Entmündigung, von der du gerade gesprochen hast, eigentlich spüren wir das auch. Also uns ist das ja manchmal nicht bewusst oder Menschen ist das nicht bewusst, aber eigentlich spüren wir das, weil da schon so eine latente Unzufriedenheit da ist. Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Ja, das deckt sich hundertprozentig mit meiner Erfahrung, weil du ja unter der eigenen Selbstentmündigung leidest. Natürlich, das spürst du ja. Also es gibt ja den Impuls, was zu sagen, und du verbietest ihn dir gleichzeitig durch die Übergeneralisierung. Das ist ja das Mittel der Wahl. So. Und diese Metapher, kann ich mir denn noch in den Spiegel schauen, trifft ziemlich gut. Mhm. Weil dann schaust du in den Spiegel und dann siehst du jemanden, der unter was leidet, was er nicht artikuliert. Weil er glaubt, dass er das im hierarchischen Kontext nicht könnte. So. Ich nehme mich da nicht aus. Also als ich angefangen habe, als Trainer und Berater zu arbeiten, bin ich genauso durch die Lande gereist und habe mir gedacht, das kannst du der Chefin von HR jetzt aber nicht sagen oder dem Chef oder dies oder jenes. Und ich glaube heute, das geht ohne weiteres. Also ohne weiteres klingt jetzt auch schon fast wie eine Verallgemeinerung, aber damit meine ich, dass es auch im aristotelischen Sinne immer positive Geschwisterchen des überverallgemeinernden Diktums gibt. Mhm. Also es gibt schon immer irgendwelche Möglichkeiten. Und dann denke ich über die Dosis nach und dann stelle ich plötzlich fest, ach, das war ja jetzt möglich, drüber zu reden, und dann ist die nächste Tür offen.
Absolut.
Ich glaube übrigens, dass autoritäres Verhalten nach innen sehr viel Leid verursacht. Aber das ist eine ganz andere Idee, die ich vielleicht mal verfolgen möchte. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht getan. Also das ist jetzt nur meine Erfahrung aus dem Coaching.
Das kommt jetzt nochmal auf meine Liste mit den möglichen weiteren Themen. Und ich habe gerade einen Gedanken verloren, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt nochmal bei dem autoritären Handeln hängen geblieben bin. Ich bin jetzt nochmal so durch meine Erfahrung durchgegangen, was es da so gab. Jetzt haben wir, vielleicht nochmal, wenn wir auf das Wertequadrat schauen, jetzt haben wir unten ja die Generalisierung, also Geiz und Verschwendungssucht, was wir sozusagen als negative Werte, also ich nenne es jetzt mal Werte, stehen haben. Und oben haben wir ja das sehr positive jetzt haben wir es bei unseren Beispielen, sparsam und großzügig. Könnten wir das umdrehen, dass wir sagen, also ein Team ist zum Beispiel zu großzügig oder eine Führungskraft ist zu großzügig, was dann wiederum nicht im Gleichgewicht mit dem Generalisierten steht? Also gibt's auch sozusagen diesen Fall, dass wir zu viel von dem zu Guten haben und dann wieder nicht im Gleichgewicht sind?
Ja. Mit Sicherheit. Also ich würde auch deswegen die unteren beiden Kästchen nicht Werte nennen, sondern, keine Ahnung, Übergeneralisierungen. Mhm. Und man kann Folgendes sagen, dass jede Eigenschaft, die wir überhaupt haben können, jede und jedes Verhalten in seiner Übertreibung ins Schlechte kippt. Mhm. Jedes. Also nehmen wir mal so einen Wert wie Empathie. Mhm. So. Wo jeder sagen würde, oh, das ist toll. Also Empathie, unsere Führungskräfte sollten alle empathisch sein und ich natürlich auch. So. Jetzt werden wir mal überlegen, was passiert denn, wenn wir Empathie übertreiben?
Ja, da fehlt uns durch Durchsetzungsstärke, ne? Da,
ja. Ja. Mhm. Ganz genau. Also da fehlt viel. Also ich hänge dann mein Fähnchen in den Wind und entmündige mich durch Empathie, weil ich eigene Positionen oder Gedanken als unempathisch disqualifiziere. Mhm. Und das kannst du für jede dieser Ideen finden. Und was jetzt in deiner Überlegung auch noch drin steckt, das ist die aristotelische Interpretation des Wertequadrats. Also wenn wir nochmal diese Extreme anschauen zwischen Geiz und Verschwendungssucht, dann kann man die nicht gleichzeitig haben. Mhm. Das geht nicht. Sie widersprechen sich. Also die zwei unteren Kästchen sind im krassen Widerspruch. Wenn wir jetzt gedankliche Arbeit uns schon mal gemacht haben, zu sagen, was ist denn das positive Geschwisterchen des einen oder des anderen, also Großzügigkeit und Sparsamkeit, dann wird die Frage oben kreativ, deswegen habe ich mir schon mal überlegt, ob man das vielleicht als Pyramide malt, anstatt als Quadrat. Also oben muss es den Widerspruch nicht mehr geben, also zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit. Ja. Da kann ich mir überlegen, gäbe es denn ein Verhalten, was gleichzeitig sparsam ist, aber auch großzügig? Mhm. Und da wird's dann spannend. Da kostet es dem Gehirn noch mal mehr Energie, aber ich bin sicher, dass wir etwas finden. Mhm. Dass wir sagen, ich mache ein bestimmtes Spendenbudget, weil ich soziale Projekte unterstützen möchte. So, aber ich begrenze das auf so und so viel Euro pro Jahr. Also da gibt's dann plötzlich 100.000 Lösungen. Das heißt, wir sind dann in einem Zustand, wo man den Ausgangspunkt des Widerspruchs in eine Synthese überführen kann, über die gedankliche Leistungen aus Generalisierungen Werte zu machen. Und das ist die Idee. Und das ist eine Riesenchance. Also da trifft wirklich Chancen der Zuversicht. Wenn wir das als kommunikatives Prinzip irgendwie mit Teams diskutieren könnten und sagen könnten, Schritt 1, lass uns mal auf Generalisierungen achten. Mhm. Bei uns selbst und bei uns anderen. Und lass uns mal drüber reden, wie können wir denn das unerschrocken ansprechen? Mhm. Und lass uns dann mal diese Denkleistung vollbringen, wie können wir denn unsere Generalisierungen auf ihre Intentionen prüfen und auf ihre wertehaltigen Chancen? Wow, und dann wird die Kommunikation wird sofort viel spannender. Mhm. Also Nachdenken kann ja schon auch Spaß machen. Also Kahnemann meint eher nicht, aber so, ich glaube, dass wir da viel bewegen könnten in dieser Welt.
Absolut, absolut. Und es gibt auch ein Modell und es gibt auch dann dem Ganzen eine Struktur, mal über sowas nachzudenken. Mhm. Ne? Weil manchmal passiert ja so eine Reflexion in Teams oder auch für sich selbst ein bisschen unstrukturiert. Und ich finde, ein großer Vorteil von diesem Quadrat ist, könnte es auch so ein Entwicklungsquadrat nennen. Ne? Also so ein Entwicklungsquadrat zur Reflexion der eigenen Kommunikation oder der Teamkommunikation und kann und hat dann also sozusagen automatisch durch die drei Schritte, die du gerade beschrieben hast, eigentlich ein positives Outcome. Ne? Also eine positive, eine positive Entwicklung, auf die man sich fokussiert. Ja, Heinz, ich würde gerne weiter mit dir nachdenken, aber wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, nie länger als eine halbe Stunde am Stück nachzudenken, damit es nicht so anstrengend für unsere Gehirne war.
Ja. Genau, also wir dürfen es ja nicht überziehen. Genau, ein Schmankerl noch zum Schluss. Genau, ich habe gerade heute noch eine Studie gelesen, wo Generalisierung an einer Stelle sozusagen erlaubt ist, unter Anführungszeichen, also wo es uns gut tut. Und zwar, wenn wir positive Werte haben, also Lebensideale. Nehmen wir mal sowas wie, ich möchte einfach ein guter Mensch sein. Also was sehr Pauschales. Da hat einer herausgefunden, im Widerspruch zu vielen anderen übrigens, dass das verhaltensprägender ist, als wenn ich zu schnell in den Kleinkram gehe. Mhm. Also da ist die, da tut uns Generalisierung ja vielleicht gut. Und erst wenn wir das haben, können wir das dann machen, was wir in einem unserer vorigen Podcasts besprochen haben. Wie kann ich sowas in Minischritte aufteilen?
Ja, ja. Also das ist total interessant, weil Martin Seligman, der ja auch ein Psychologe zu positiver Psychologie ist, der hat auch mal ein Buch geschrieben über gute Kommunikation und auch gerade sozusagen, wie kommuniziert man, wie kann man mit guter Kommunikation Kinder erziehen oder das sonst im Leben anwenden. Und da gibt's genau solche Modelle von ihm, dass man sozusagen im Negativen nicht generalistisch vorgeht, aber im Positiven das Generalistische sehr sehr gut in der Kommunikation sein kann. Ja, also auch das können wir mal aufgreifen. Also ich sehe, wir haben weitere Ideen.
Wir haben weitere Themen.
Weitere Folgen geben. Und auch da an dieser Stelle freuen wir uns natürlich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über Rückmeldungen und Ideenvorschläge, die wir hier auch aufgreifen können.
Genau, was wir ja bis jetzt immer gemacht haben. Also wenn Vorschläge kamen, haben wir die umgesetzt.
Genau. Ja, genau. Ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke auch.